Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hey Josef, schön dich zu sehen.
Hey Lynn, schön dich zu sehen.
Du, ich vermisse ja ein bisschen deine Filmtipps.
Ja, ich auch.
Seitdem ich immer also, so schöne Gedichte mitbringe. Ja. Und deswegen habe ich neulich, als ich alleine zu Hause war abends und mal wieder einfach schönen Film schauen wollte, nochmal in die Liste geguckt, die du uns so ausgegeben hast in den letzten, wie viele Jahre sind das jetzt, egal, auf jeden Fall eine Menge Filme zusammengekommen und dann habe ich einen davon geguckt und zwar Lady Chatterley's Lover.
Die neue Version, ne?
Genau, die Netflix-Version. Mhm. Und erst habe ich auf Deutsch angefangen und dann habe ich es aber auf Originalsprache umgestellt und mit Untertiteln geguckt und ich muss sagen, das muss man auch machen. Sonst ist, also es macht einfach wirklich alles so viel besser. Und es war ein toller Film, guter Tipp.
Funktioniert, ne? Mhm. Hast du denn, du kanntest den Roman davor noch nicht, oder?
Nee, aber den will ich jetzt mal lesen. Weil der Film, ich glaube, das Buch lässt sich bestimmt an manchen Stellen mehr Zeit.
Das Buch ist ja vor allem so, dass es die Geschichte erzählt, aber zwischendurch immer wieder so Abhandlungen hat über Natur, über Bergbau, über Klassenunterschiede. Und die werden dann, das ist was mich generell irgendwie an älteren Romanen manchmal fasziniert, dass ich das Gefühl habe, heute werden viele Romane einfach so klar durcherzählt und es gibt so dieses, das muss alles zur Story passen und wenn was dann nicht so ein bisschen manchmal schlecht inspiriert von Hollywood-Filmen, also zumindest so im breiten Markt meine ich jetzt, ne? Nicht jetzt so in so ganz literarischen Zirkeln, aber so im breiten Markt ist es doch sehr, sehr klar. Und du hast aber in älteren Romanen immer mal wieder dieses, dass die Autoren oder Autorinnen dann so Abhandlungen gemacht haben zu irgendwelchen Themen, die so eigentlich wie so eingeschobene Essays wirken. Da denkt dann irgendeine Figur über irgendwas nach und die nächsten 20 Seiten hast du so alle möglichen Meinungen zu einem Thema und so Debattenstände von der Zeit, ne? Und ich finde, das sind immer wie so kleine Kapseln, die sich so erhalten in so Romanen und dir dann auch sehr, sehr viel über die Zeit verraten.
Ja, das stimmt.
Insofern ist die Verfilmung gut, aber das Buch ist auch gut, also es lohnt sich. Und wollen wir wieder nach Spanien gehen?
Ich will unbedingt wieder nach Spanien gehen und solange das nicht so möglich ist, wie ich mir das vorstelle, nehme ich mit dieser Aufnahme
nicht so in echt vor Ort am Wasser mit der passenden Musik. Nee, können wir leider alles hier nicht so richtig bieten, ne?
Nee, aber ist ja auch nicht schlecht, was wir hier machen.
Ja, also ich freue mich.
Das war ich bewusst Understatement. Ich freue mich auch schon sehr. Wir haben wieder richtig schöne Sachen vorbereitet und ich kann es eigentlich fast gar nicht erwarten, mit dir über bestimmte Sachen hier zu sprechen, die ich mir reingezogen habe für diesen Podcast.
Vielleicht sollten wir dann mal erwähnen, dass wir heute sozusagen ins, wie ich das immer nenne, Mainstream-Spanien, ins Mainstream-Spanische kommen, nämlich ins Kastilische. Und Mainstream meint hier einfach nur, dass der größte Teil in Spanien dieses Kastilische benutzt oder das ist auch so ein bisschen, kann man sagen, das ist vielleicht so die offizielle Sprache, so wie ein bisschen wie hier Hochdeutsch oder so, dass das einfach so die auch die Sprache ist, aus der am meisten übersetzt wird in andere Sprachen und so weiter.
Genau. Und das Spanisch, das man lernt, wenn man Spanisch lernt, in einem Kurs oder so.
Ja. Das, was man mit Spanisch einfach irgendwie verbindet. Wo. Ja. Und wir waren ja jetzt davor in verschiedenen Bereichen, aber jetzt kommen wir eben da.
Vielleicht wäre es auch nochmal ein ganz guter Hinweis für alle, die gerade jetzt hier anfangen, hört ruhig die letzten beiden Folgen erst nochmal. Da sprechen wir über Katalonien. Und das Katalanische und über das Baskische und Galizien.
Genau. Und das sind die anderen Regionen, die auch ihre ganz eigenen Traditionen und Sprachen haben. Und jetzt kommen wir aber zum größten Teil des T-Shirts, Lynn. Wo auf dem T-Shirt befinden wir uns jetzt?
Wir hatten ja das schöne Bild vom T-Shirt auf der Wäscheleine. So sieht Spanien ein bisschen aus. Und nachdem wir uns in den letzten Folgen den linken Ärmel, den Kragen und so den rechten Ärmel und etwas darunter noch angeschaut haben, gucken wir uns im Prinzip jetzt den großen Hauptteil, wie nennt man das, das Innere des T-Shirts, na halt, das große Stück in der Mitte, was man auf Brust und Bauch trägt, sozusagen.
Diesen Teil schauen wir uns jetzt an.
Ja.
Und wir hatten gleich in der ersten Folge C.S. Notebohm dabei. Und du hast gesagt, der wird uns so ein bisschen begleiten. Und ich habe mich gefragt, was hat der eigentlich uns so über Kastilien oder was taucht in seinem Reisebericht? Also Notebohm reist ja durch Spanien, das war in den 80ern, glaube ich, hattest du erzählt, und besucht so verschiedene Orte. Was gibt's was Interessantes für uns?
Ja, also das Schöne ist, er reist auch ins Landesinnere und schreibt da ziemlich schöne Sachen. Und mit diesen wenigen Sätzen schafft er es schon, ich lese auch mal was vor, einen so mitzunehmen in dieses Land und ins Landesinnere. Man muss ja dazu sagen, wir waren bis jetzt in den Küstenregionen. Und auch der ganze Tourismus findet ja hauptsächlich an der Küste statt in Spanien. Und im Landesinneren sieht es ein bisschen anders aus. Ich lese ein bisschen vor aus Der Umweg nach Santiago von C.S. Noteboom. In Spanien, zumal in diesen Regionen, muss man selbst etwas tun. Entfernungen müssen zurückgelegt werden, das Land muss erobert werden, der spanische Charakter hat etwas Mönchisches. Selbst ihre großen Könige haben etwas Einsiedlerisches an sich. Wer viel durch Spanien gereist ist, ist daran gewöhnt und hofft darauf, mitten im Nichts eine Enklave, eine Oase, ein von Mauern umschlossener, festungsartiger, nach innen gekehrter Ort, an dem die Stille und die Abwesenheit anderer den Seelen schwer zusetzen. Und nach genau solchen Oasen ist Noteboom eben auf der Suche. Das heißt, er macht so ein bisschen so Kloster- und Burgenhopping im Landesinneren von Spanien und schreibt dort über diese Orte einiges auf. Also er geht dort in die Museen oder guckt sich einfach diese alte Architektur an und gerät darüber so ins Nachdenken. Eine Stelle habe ich noch dabei, wo er einiges erzählt über die steinigen Provinzen, in denen er sich dort dann auch aufhält und in die er auch immer wieder zurückkehrt. Das ganze Buch ist auch durchzogen davon. Und er schreibt, schon mal was gehört von Sigüenza, San Baudelio, El Burgo de Osma, Albarracín, Santa Maria de Loeta? Dort riecht es nicht nach Sonnenöl, sondern nach wildem Rosmarin. Das Essen ist einfach und der Wein billig. Es ist ein Revier für den Individualreisenden und hier und da begegnet man ihnen auch, älteren Ehepaaren mit dicken Reiseführern oder einem ausgestorbenen, jüngeren Menschenschlag mit Skizzenblock. Alle Welt lamentiert, dass Ruhe und Stille heutzutage nirgends mehr zu finden seien. Nun, dort gibt es noch genug, Tonnen Leere, Jahre Ruhe, Hektoliter Stille und eine so gut erhaltene Vergangenheit, als würden die Bewohner von einer internationalen Kommission dafür bezahlt, damit sie alles so lassen, wie es vor 1000 Jahren war. Wer hier reist, muss den Begriff Ereigniszeit aufgeben. Es darf nicht mehr wichtig sein, wie weit er an diesem Tag kommt. Er muss mit dem Dorfgasthof Vorlieb nehmen können und sich von anderen Vorstellungen zeitlicher Dauer gefangen nehmen lassen. Ja, ich finde, diese Stellen sind exemplarisch ja für dieses Buch und das ist ja auch der Grund, diese Stille und diese Weitläufigkeit, warum Noteboom so ein großer Spanien-Fan ist. Und ich muss sagen, ich habe da noch einiges vor mir, weil, wie du weißt, war ich zwar schon 4-mal in Spanien, aber immer im gleichen Viertel der gleichen Stadt. Insofern sind das ja alles Erfahrungen aus zweiter Hand.
Na, ich muss da jetzt gerade auch nochmal an den Jakobsweg denken, weil ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass in Galizien das dann sehr touristisch wird, weil es dann am Ende ist und dann irgendwie Santiago de Compostela kommt. Aber so die ersten Kilometer waren noch nicht in Galizien, die waren dann eher noch in Kastilien. Und es gibt wirklich auch in Spanien so eine krasse Kargheit. Also teilweise läufst du da den ganzen Tag lang an irgendwelchen Feldern vorbei, die so wirklich staubig sind und trocken und hast dann aber so wirklich mittelalterlich noch sehr schön erhaltene Städte. Also das hat mich jetzt gerade extrem daran erinnert, dass Spanien von der Landschaft eigentlich auch ein extrem vielfältiges Land ist. Ne? Ja, schön. Dann ist das unser Einstieg, ein kleiner landschaftlicher Einstieg. Aber bevor wir zu aktuelleren Autoren kommen oder Autorinnen oder bevor wir generell uns noch irgendwas zu Kastilien sagen, gehen wir jetzt mal ganz tief in die Geschichte rein. Und ich glaube, wir beschäftigen uns heute mit so ein paar, mit so zwei, die könnte man vielleicht echt so als so Grundpfeiler der spanischen Literatur, zumindest der, ja doch, der spanischen Literatur, so wie wir sie heute kennen, bezeichnen einfach.
Es gibt ja definitiv auch dieses Phänomen, dass wenn man nach dem spanischen Buch, dem spanischen Roman googelt, dann kommt man auf das Buch, das wir jetzt besprechen werden. Ich will dich aber vorher noch was fragen. Wenn du so Klassiker-Klassiker hast, die man eigentlich gelesen haben muss, was auch immer das bedeutet, und du hast es noch nicht gemacht, machst du es dann so, dass du tatsächlich dir das irgendwann einfach besorgst und dann reinliest? Oder sind die dann schon so kanonisch, dass du dich vorher irgendwie mit Sekundärliteratur darüber informierst, was das Besondere an diesen Büchern ist?
Nee, also wenn ich die lesen will, dann lese ich sie ohne Sekundärliteratur. Mhm. Mir geht es eher öfters so, dass ich, also ich habe nicht so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist es so, dass ich nicht das Bedürfnis habe, jeden Klassiker zu kennen oder nicht die Notwendigkeit so verspüre, dass ich nicht irgendwie denke, ich muss von Goethe noch die 3 Bücher lesen, weil die gehören in der deutschen Literatur, sondern ich muss mich schon, also ich mag es, wenn ich weiß, es ist ein Klassiker und er hatte eine große Auswirkung, das Buch, aber es muss mich halt auch schon interessieren so.
Ja.
Und oft ist es dann aber bei den Büchern, bei den Klassikern, die mich interessieren, ist es oft so, dass die mir dann irgendwie in Essays untergekommen sind oder in anderen Texten und dass ich quasi nicht gezielt jetzt Sekundärliteratur vorher lese, aber dass ich trotzdem irgendwie ganz viel schon irgendwie weiß darüber. Weißt du, was so in Lektüren mal untergekommen ist? So, man hat so seine Menschen, die man gerne liest und die bestimmte Autoren dann gerne lesen und irgendwann denkt man sich so, also diese ganzen Bezüge auf Dostojewski, jetzt muss ich da mal ran, ich muss das mal lesen, das Original. Aber wie ist es bei dir? Also, brauchst du so eine Einordnung?
Naja, ich brauche das nicht unbedingt, aber ich merke oft, dass es manchmal mir leichter fällt, mir dann irgendwie, gerade wenn es wirklich umfangreiche Werke sind, mir dann irgendwie ein Essay dazu reinzuziehen oder so und dann zu denken, okay, jetzt könnte ich wenigstens was darüber sagen, warum auch immer mein Bedürfnis in diese Richtung geht. Und oft bin ich traurig, dass ich gewisse Klassiker zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht kenne, weil viele von diesen Sachen liest man ja dann auch so in der Schule eigentlich. Und irgendwie kann ich mich an nicht mehr viel erinnern. Und es gibt aber dieses Buch, wir reden heute über Don Quixote und ich bin total froh, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen hatte vor dieser Aufnahme, denn auch bei dem Buch habe ich mir erstmal einige einordnende Artikel und Essays angeschaut und ich muss sagen, dass mir das total gut getan hat, weil ich dadurch voll genießen kann, was in diesem Buch eigentlich so Tolles passiert. Und ich schwöre, hätte ich jetzt einfach reingelesen, ich wäre einfach lost gewesen, glaube ich. Aber lass uns darüber reden im Detail. Erstmal finde ich es ja total bemerkenswert, dass man Don Quixote überhaupt nicht lesen muss, um eine Figur vor Augen zu haben. Ja. Also wirklich jeder Mensch, den ich kenne, dem kannst du diesen Begriff sagen und man hat dieses dürre Männlein vor Augen auf seinem Pferd. Und das muss man erstmal schaffen irgendwie, dass ein Buch sich so derartig verselbstständigt. Ich habe in meinem Spanienurlaub ein Band dabei gehabt mit dem Titel Es tagt schon im Orangenhain, Skizzen zur spanischen Literatur von Eberhard Geißler. Eberhard Geißler ist Literaturwissenschaftler, Autor und Übersetzer und er hatte mir dieses Buch zugeschickt und ich hatte das jetzt schon wirklich, glaube ich, 1-2 Jahre bei mir zu Hause liegen und habe immer auf den Moment gewartet und im Urlaub war es dann soweit. Und natürlich gibt es auch hier ein Kapitel zu diesem Klassiker der spanischen Literatur und ich werde euch jetzt einige Aspekte daraus ja ein bisschen näher bringen, weil die mir total geholfen haben, dieses Buch zu verstehen. Also man muss vielleicht wissen, dass zu der Zeit oder anders. Wir fangen andersrum an, nicht zu der Zeit. Wir spulen zurück. Vielleicht sollten wir erstmal über Cervantes reden, der das Ganze geschrieben hat.
Sehr gerne, ja.
Weil, wie das so ist mit solchen Klassikern, oftmals kann man das dann zeitlich gar nicht mehr richtig verorten. Also, der ist circa in der Mitte des 16. Jahrhunderts geboren, ist übrigens in Madrid gestorben, also im Zentrum Kastiliens, wenn man so möchte. Und er hatte ein sehr abenteuerliches Leben. Also er war Soldat, er war irgendwie Steuereintreiber. Dann ist er bei irgendeiner Seeschlacht stark an der Hand verwundet worden. Und er war 5 Jahre in der Fangenschaft von algerischen Piraten. Das ist abgefahren und er wurde dann eben losgekauft und war auch mehrmals im Gefängnis, weil er irgendwelche Schulden nicht bezahlen konnte. Ja, und heute ist er halt, hat er, ja dieses Meisterwerk sozusagen, das für das er immer noch bekannt ist. Ich habe jetzt hier übrigens diese Übersetzung von Susanne Lange. Es gibt ja ziemlich viele Übersetzungen und ich finde, das ist auch manchmal so ein Hindernis, wenn man sich einem Klassiker widmet, von dem es viele Übersetzungen gibt, weil ich habe dann immer gleich das Gefühl, ich muss jetzt hier erstmal die perfekte Übersetzung für mich finden und das ist dann wieder ein Haufen Recherche. Die kann ich aber sehr, sehr, sehr empfehlen. Also, wir sind hier, als das Buch entsteht, das ist, naja, zumindest rausgekommen 1604, glaube ich, also Anfang dann des 17. Jahrhunderts, da war der Autor schon über 50. Und zu der Zeit, sind Ritterromane extrem beliebt. Also alle, die lesen konnten, haben ununterbrochen diese Ritterromane
gelesen.
Eigentlich
so wie heute die Krimis in Deutschland so ein bisschen.
Ja, genau. Und gleichzeitig war die Gesellschaft dann aber schon so wie, oh, das ist total verblödend und so, ne? Also man kann das eigentlich nicht die ganze Zeit lesen, das ist totaler Schund. Aber alle haben es gelesen und alle haben es geliebt. Und es ist so, dass Cervantes eigentlich nichts anderes gemacht hat in diesem Roman, als genau das zu parodieren. Das heißt, wir sind hier auf den Spuren eines Edelmannes, der kaum noch soziale Kontakte hat, weil er den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und Ritterromane liest. Ich habe dir da auch mal ein kurzes Zitat mitgebracht, weil er den so schön beschreibt. Besagter Hidalgo widmete sich in den Mußestunden, die meisten im Jahr, dem Lesen von Ritterromanen. Und dies mit solchem Eifer und Vergnügen, dass er darüber fast die Jagd, ja selbst die Verwaltung von Geld und Gut vergaß. Lesehunger und Verirrung gingen so weit, dass er viele Morgen Ackerland verkaufte, um sich Ritterbücher zu besorgen, und er schaffte alle in sein Haus, derer er habhaft werden konnte. Und hier geht's dann weiter mit, also es wird dann beschrieben, was er alles macht, um an diese Bücher zu kommen und was er alles so liebt daran. Also da wird auch eine große Kenntnis dieser Literatur tritt da zutage. Und dann schreibt er, kurz, er versenkte sich so tief in die Bücher, dass er über ihnen die Nächte vom letzten bis zum ersten Licht und die Tage vom ersten bis zum letzten Dämmer verlas. Und der knappe Schlaf und das reichliche Lesen trockneten ihm das Gehirn ein, sodass er den Verstand verlor. Und dann wird aufgezählt, was jetzt alles in seinem Kopf stattdessen passiert. Irgendwelche Turniere, Schlachten, so Ritterkram eben. Und das fand ich einfach erstmal sehr viel zeitgenössischer, als ich es erwartet hatte, weil diesen Vorwurf, dass man sich verblödet, wenn man die ganze Zeit nur liest, den hatte ich sogar noch in meiner Kindheit. Mhm. Ja, dass Leute gesagt haben, was ist mit ihr? Warum geht sie nicht an die frische Luft? Warum liest sie den ganzen Tag nur Sachen? Das macht irgendwie komisch. Und deswegen fand ich das schon mal richtig klasse. Und er entscheidet dann, es reicht nicht, diese Romane nur zu lesen. Ich will unbedingt ein Held sein. Das ist auch so ein Phänomen in diesem Buch, dieser unbedingte Wunsch nach großen Taten. Auch etwas, was ja ganz losgelöst von dieser Zeit, in der das spielt, irgendwie auch ein Phänomen ist, das sich erhalten hat und das viele Leute kennen. Wer bin ich und wer kann ich sein und was kann ich leisten, um auf dieser Welt irgendwie was zu bewegen, wie auch immer. Er wird also Don Quixote und schnappt sich ein Pferd und zieht aus, um Abenteuer zu bestehen. Und ich meine, diese Kämpfe sind teilweise sprichwörtlich geworden. Der Kampf gegen die Windmühlen, der kommt genau aus diesem Buch. Also es gibt einen Schwerpunkt in diesem Buch, den ich ganz, ganz interessant finde, weil der sehr viel von der Tragik dieser Figur auch beschreibt. Und es ist zwar so eine Art Parodie, aber das Schöne ist ja, dass sich Cervantes über seine eigenen Figuren auf eine Art lustig macht, die so funktioniert, dass die trotzdem ihr Gesicht nicht verlieren. Also irgendwie nimmt er die trotzdem total ernst. Und dieses Buch entsteht halt auch zu einer Zeit, wo in Spanien Neuzeit und Mittelalter so ein bisschen gegeneinander stoßen. Also vieles verändert sich und ist im Umbruch. Vor allem die mittelalterlichen Moralvorstellungen, die noch herrschen, kollidieren ganz doll mit neuen wirtschaftlichen Interessen. Und beispielhaft dafür ist gleich auch die erste Szene, in der dieser selbsternannte Ritter antritt und mit seinem Pferd loszieht, die Welt zu retten. Und dann, also wenn man es jetzt wirklich in ganz modernen Sprech übersetzen will, dann passiert eigentlich Folgendes. Er steht vor einer Kneipe und begegnet zwei Sexarbeiterinnen, die da halt stehen und auf Kundschaft warten. Und er will die dann beschützen. Und die lachen den einfach komplett aus, ja. Also der ist komplett von gestern. Der kommt mir auch vor wie diese älteren Leute, die man manchmal irgendwie sieht und denen man so anmerkt, dass die einfach gar nicht klarkommen mit dem, was so auf der Welt passiert. Und das hat ja auch immer so was Rührendes. Und man ist schnell damit dabei, das zu verlachen, aber das ist nur die erste Geste sozusagen. Und diese Szene, damit du das merkst, wie der von gestern ist und dass das in so einem Buch auch noch rüberkommt, das halt wirklich quasi Anfang des 17. Jahrhunderts irgendwie veröffentlicht wurde. Deswegen lese ich dir mal da kurz was vor von dieser Szene. Also er tritt an die heran und die Sprache ist natürlich, ja, wie soll man sagen, die Sprache funktioniert natürlich so ein bisschen historisch, klar. Aber wenn er dann selber redet, klingt er richtig mittelalterlich. Also, er hob das Pappvisier, zeigte sein hageres, staubbedecktes Gesicht und sprach zu ihnen, also den Prostituierten, mit ritterlichem Wohlwollen und gemessener Stimme. Hebet euch nicht hinweg, ihr gnädigen Holden, und banget vor keinem Ungemach, all dieweil ich dem Rittertume angehöre, dem es nicht ziemlich und nicht füglich ist, jedwedes zu verüben und gar niemalen als euch edlen Jungfern, als die euch euer Antlitz offenbart. Man muss also erstmal dreimal lesen, bis man versteht, was der jetzt eigentlich von denen will. Die kriegen sich überhaupt nicht mehr ein, weil die denken, was ist das für ein Typ, ja, komplett lächerlich. Und dazu kommt halt, er, also edle Jungfern, ja, also er checkt schon, dass die vor dieser Kneipe stehen und keine Prinzessinnen sind, aber irgendwie passt das ja in sein Bild, ja, dass er denkt, auch diese Kneipe ist eine Burg und also man hat das in der Einführung gehört, er ist komplett verrückt geworden eigentlich, aber er weiß es auch und er lebt es voll aus. Naja, und auf jeden Fall bewegt er sich so durch die Welt, dann gibt es tausende von diesen Szenen, also da in dieser Szene zeigt sich natürlich besonders dieses Gestrige. Dann gibt es so eine kleine Szene, wo sich auch zeigt, wie er eben mit dieser modernen Wissenschaft, die da so aufkommt, die wissenschaftliche Empirie, die immer wichtiger wird, wie er mit der so zusammenstößt. Da begegnet er so Leuten, so ein paar Händlern und will, dass die ihm bezeugen, dass seine Angebetete die schönste Frau der Welt ist. Und wahrscheinlich war das lange so üblich, dass man einfach gesagt hat, ja, erzähl mal, wie toll die ist. Und dann sagen wir alle, wow. Und du imaginierst das so vor uns herauf. Aber die sagen, ja, da musst du uns erst mal ein Bild von der zeigen. Und er ist völlig fassungslos, weil er denkt, hä, warte mal, Moment mal, aber so läuft das doch nicht. Ich sag euch doch, dass sie schön ist, ich beschreibe sie euch doch, wieso reicht das nicht aus? Und dann auch noch dieser Clash mit der Ökonomie. Er bleibt immer so eine ausgestoßene Figur, weil er halt überhaupt nicht reinpasst. Er geht dann in so eine Kneipe und will dort essen und irgendwann sagt der Wirt halt so, dann bezahl mal. Und dann sagt er, ich bin ein fahrender Ritter, ich habe kein Geld dabei. Fahrende Ritter müssen überhaupt gar nichts bezahlen und es ist halt einfach so, ja gut, also alles klar, was willst du dem noch erzählen? Der gehört halt nicht mehr dazu und lebt da in seiner Versponnenheit quasi. Und gleichzeitig tauchen immer wieder auch Figuren auf, die den Status von Ausgestoßenen haben, seien es jetzt irgendwelche konvertierten Personen. Es gibt ja gerade, was das Judentum betrifft, eine Zeit, wo eben jüdische Bürger gezwungen worden sind zu konvertieren und selbst dann haben sie aber nicht so richtig Anschluss gefunden und solche Individuen gibt es ganz viel und für die hat der Autor und auch, wie die miteinander agieren, ganz viel Mitgefühl. Also es ist wirklich ein Buch, das sich auch damit beschäftigt, was es bedeutet, in der Gesellschaft nicht so richtig dazu zu gehören. Mhm. Genau. Und wie gesagt, ohne diese kleinen Hinführungen, die ich mir da angelesen habe, auch bei Eberhard Geißler, wäre mir da, glaube ich, sehr, sehr viel entgangen. Du hast auch einen Autor dabei und der ist nur eine Generation älter als Cervantes, also eigentlich noch Teil der sehr traditionellen mittelalterlichen Gesellschaft. Was würdest du sagen?
Oder auch vielleicht dieser Übergänge, ne, ja, die du jetzt genau geschildert hast.
Spielt das da schon mit rein bei ihm?
Das spielt, ich glaube, noch nicht so 100%. Aber was ich interessant finde zu dieser Zeit, das hast du jetzt bei Cervantes auch gesagt und ich würde das gerne auch als Übergang jetzt nehmen, das Leben von Pedro Calderón de la Barca, über dessen Das Leben ist Traum, so heißt das Stück, über das wir heute sprechen wollen und was auch sehr, sehr einflussreich geworden ist. Was ich bei diesen Autoren oder dieser Zeit interessant fand, finde, sind, dass die Lebensläufe so krass sind, ne? Also, dass die so krass so viele Brüche haben.
Ja, wie bei Cervantes mit der Gefangenschaft
genau,
und so weiter.
Genau,
ja.
Und das werden wir jetzt hier auch haben. Wir haben wieder einen Autor, der sogar in Madrid 1600 geboren wird und dann aber auch dort stirbt. Der stammt eigentlich aus einer Adelsfamilie, dieser Pedro Calderón. Aber seine Eltern sind sehr früh gestorben und der sollte dann Priester werden, was ja damals relativ normal war, dass irgendwie einer in der Familie auch Priester werden soll. Hat er aber nicht gemacht, sondern hat Jura studiert, hat das abgebrochen und wurde dann Soldat. Also auch da Gemeinsamkeiten. Es gibt allerdings über seine Zeit als Soldat so sehr unterschiedliche Versionen und irgendwie ist das so ein bisschen, wenn man das so sagen will, im Dunkel der Geschichte untergegangen. Sicher ist aber, dass er bei einem Literaturwettbewerb teilnahm. Und das finde ich auch immer so interessant. Das begegnet einem häufiger, wenn man sich mit so älteren Autoren, Autorinnen, die schon seit mehreren Jahrhunderten tot sind, beschäftigt. Zum Beispiel Rousseau hat ganz große Teile seines Werkes geschaffen als Antwort auf Fragen aus Literaturwettbewerben. Hm. Ne? Also Literaturwettbewerbe und Literaturförderung ist einfach schon sehr, sehr alt. Die wurde halt damals nicht staatlich finanziert oder durch private Spender, sondern halt durch den Monarchen oft oder so. Jedenfalls, er gewinnt diesen Literaturwettbewerb und lernt dabei den älteren Dichter Lope de Vega kennen. Das ist auch ein ganz berühmter spanischer Literat. Und der hatte die Stelle inne als Hofdramatiker am Hof des spanischen Königs. Und als Lope de Vega dann starb, übernahm de la Barca. Und seine Stücke waren dann schon zu Lebzeiten populär. Also er hat, man muss sich das glaube ich so ein bisschen so vorstellen, dass die Stücke aber damals eben sehr für den Hof aufgeführt wurden. Also das Publikum war immer auch der König oder der Monarch und seine Familie, sein Hofstaat und so weiter. Genau, und die waren dann populär. Aber er hatte dann eine persönliche Krise, nämlich seine, also vermutlich, man vermutet, dass seine persönlichen, ja, seine persönlichen Probleme auch davon herrühren, dass seine Frau gestorben ist. Und in diesem Zuge hat er sich dann verstärkt wieder dem Glauben zugewendet und hat dann im Alter nochmal weiter studiert und sein begonnenes Studium beendet und wurde dann vom Hofdramatiker zum Hofkaplan, also er ist Geistlicher geworden. Und das geistige Leben oder das Leben als Geistlicher hat ihm aber relativ wenig Geld eingebracht und er ist dann 1681 in Madrid gestorben.
Aber hohes krasser, Alter auch für die Zeit, oder?
Ja, und auch ein krasser Lebensweg, ne, dass er da ganz am Anfang mal Priester werden sollte und
dann
am Ende sozusagen
wirklich so
dann wirklich
noch
Priester studiert hat, aber auch so als Antwort halt auf eine persönliche Lebenskrise, ne, und sich dann auch von dem ganzen Schreiben und diesen ganzen Sachen einfach abgewendet hat. Ja, ist schon krass. Und das Stück, was wir besprechen, das war schon zu Lebzeiten populär. Also ich weiß gar nicht, das habe ich mich gerade gefragt, wie war das bei Cervantes? Weißt du das zufällig, ob Don Quixote schon zu seiner Zeit populär war?
Ja, ich denke, also auf jeden Fall, ob man jetzt, also es hat sich rasend schnell verbreitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil spannend ist nämlich auch, dass ziemlich schnell ein zweiter Teil oder so eine Antwort darauf verfasst worden ist. Ich weiß jetzt aber nicht mehr von wem. Und es hat ja eigentlich zwei Teile, dieses Buch. Das heißt, er hat dann selber nochmal auf, also den zweiten, also anders, sorry. Cervantes hat dann diesen zweiten Teil von diesem anderen Menschen gelesen und gesagt, okay, ich muss jetzt hier wirklich schnell mal meine eigene Version rausbringen. Und deswegen ist dieses Buch ja auch 1400 Seiten lang, weil es eben
so eine,
zwei 700 Seitenklopper sind.
So Fanfiction,
ja, stimmt. Vielleicht. Da könnte man sich auch noch mal reinstürzen. Aber ja, also auch hier wurde auf jeden Fall viel gelesen und besprochen. Wie ist es denn jetzt hier bei dem Das Leben ist Traum? Hat er das erstmals dann als Hofdramatiker auch für den spanischen König aufgeführt?
Genau, das ist ein Stück, was, ja, diese Stücke, das waren oft so wie so Lehrstücke für die Könige, ne? Da wurden dann so Themen, die die Könige oder diese absolutistische Monarchie betreffen, verarbeitet.
Das ist doch wie unser Podcast, oder?
Meinst du? Meinst du, wir sind für die Könige?
Nein, aber so, also wir sind ja, es war ja quasi ein Bildungsauftrag,
den
wir da innehatten.
Ja,
das meine ich
so. Total, so diese Idee, dass man so Lehrstücke quasi macht, ne, oder dass man seine Arbeit immer so eine kleine Botschaft versteckt, in dem Fall hier in der Literatur. Ich habe gelesen, dass das Stück zur spanischen Form der Comedia del Siglo de Oro gehört. Das ist einfach eine literarische Gattung und die zeichnet sich dadurch aus, dass es zwei Handlungsstränge gibt und so eine Mischung aus so einem sehr pathetischen Ernst und einer philosophischen Komik. Wir werden gleich noch das mit Leben füllen ein bisschen, ne. Und jetzt versuche ich dir diese Handlung zu erzählen, denn es wird etwas komplex.
Okay.
Also es gibt Basilius. Basilius ist der König von Polen und ein Amateurastronom. Mhm. Und der liest in den Sternen, dass wenn sein Sohn auf die Welt kommt und später Herrscher wird, dass das ganz schlecht wird fürs Reich, dass sein Sohn absoluter Tyrann wird und dass das sozusagen, also wie so eine Voraussage wie bei den alten Griechen, da kennen wir das ja, ne? Und Basilius möchte das gern verhindern. Wir kennen auch das aus der Antike, dass dann die Söhne ausgestoßen werden.
Ja.
Basilius macht
Ödipus.
Das. Genau, Basilius macht das folgendermaßen, der sperrt seinen Sohn in den Turm und weist ihm einen Lehrer zu, der heißt Clotaldo. Und Clotaldo erzieht diesen Jungen, aber eben im Turm eingesperrt, wie wirklich ein bisschen wie ein Tier, so wird das auch beschrieben. Und der Sohn weiß natürlich nichts, der wächst da sehr wild auf, irgendwie in diesem Turm eingesperrt sein ganzes Leben.
Es hat auch was von Münchhausen, oder? Nee, warte mal, nicht Münchhausen, Kaspar Hauser. Oh mein Gott, Freundschaft.
Komm, einfach Frecher. Alles rein.
In einem.
Antike, da steckt alles
ja,
drin.
Ja, da steckt alles drin.
Nee, genau, aber jedenfalls ist dieser Sohn eingesperrt. Er heißt Sigismundo übrigens. Und irgendwann denkt sich der König aber so, als er schon ein bisschen älter wird und es um seine Nachfolge geht. Es gibt dann so Cousins, Cousinen, die die Nachfolge antreten könnten von diesem Sigismundo. Aber der König denkt sich halt, vielleicht habe ich die Sterne auch einfach falsch gelesen. Oder vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob der Sohn wirklich so ein Tyrann ist, wenn er in die Macht kommt.
Ja.
Und er macht es dann so, dass er dem Lehrer, dem Clotaldo, sagt, misch dem mal ein bisschen Schlafmittel ins Essen. Da kommen wir nämlich auch zum Titel, das Leben ist Traum, weil er nämlich sagt, wenn es schief geht, das Experiment, und der sich jetzt total daneben benimmt, dann können wir den wieder in den Kerker zurückschaffen und ihm dann so erzählen, das hast du nur geträumt, dass du eigentlich Herrscher bist, damit sozusagen das nicht zu schlimm für ihn ist, dass er ja jetzt mal einen Tag frei war und eigentlich ein König ist und dann aber wieder im Gefängnis auf, ne, so ist. Genau.
Das ist schon krass brutal auch irgendwie. Es geht mir gerade nah.
Das ist sehr brutal. Aber dieser Sohn kommt dann, Sigismundo, wacht auf und sie sagen ihm, also sie versuchen ihn dann immer noch so ein bisschen zu verwirren mit Traum und Wirklichkeit und so. Aber sie sagen ihm dann eben schon, okay, du bist eigentlich halt ein König und du hast jetzt, dein Vater ist der und du könntest jetzt herrschen. Und der dreht halt völlig durch, so nach dem Motto, was habt ihr mich die ganze Zeit in diesem Turm eingesperrt? Er versucht dann eine Frau zu vergewaltigen, stürzt den einen Diener vom Balkon runter und möchte seinen Vater am liebsten direkt zum Tode verurteilen. Und das eskaliert halt so schnell, dass die den halt sofort wieder zurücksperren in den Turm. Und da wacht er dann auf und dann sagt halt sein Lehrer zu ihm so nach dem Motto, das hast du alles nur geträumt und so. Ja, das Problem ist nur, dass in der Zwischenzeit Soldaten und ich sag mal das gemeine Volk gesehen hat, dass sein Prinz, dass es den gibt und dass der halt existiert. Und dann gibt es so eine Gruppe, die ihn befreien aus diesem Turm raus. Und die sagen, du bist unser rechtmäßiger König und wir wissen nicht, warum unser König dich eingesperrt hat, um raus. Und dann gibt es eine Schlacht und der Sigismundo kämpft mit diesen Soldaten und Untertanen sozusagen gegen seinen Vater. Und wird dann aber ein guter König, weil er nämlich denkt, wenn das alles doch nur Traum ist und schon wieder so schief geht, dann sollte ich es doch eigentlich quasi nobel und edel machen, statt es schon wieder so zu versauen wie beim ersten Mal, weil das hat ja offensichtlich nicht gut geklappt. Dann bin ich aufgewacht und was hatte ich davon von diesem ganzen Gewaltding? Okay, also muss ich jetzt mit meiner Verantwortung besser umgehen und dann kann das was werden. Und das heißt, er bringt dann am Ende seinen Vater nicht um und wird dann einfach ein super König, nachdem er im zweiten
ich liebe
Take sozusagen
diese Zusammenfassung.
Kriegt er es hin, ne?
Ja, okay.
Es ist halt wirklich ein bisschen wirre, aber der Grundstrang, wenn wir jetzt über Lehrstück sprechen, könnten wir sagen, ist der Grundstrang da als absolutistischer Herrscher. Du hast deine Freiheit, aber deine Freiheit musst du auch gut einsetzen.
Ja.
Du musst sozusagen verantwortungsbewusst mit der Macht umgehen, sonst bist du eigentlich unfrei.
Ja.
Sonst bist du Sigismundo in seinem Verlies und darfst nicht raus.
Ja. Ja. Aber spielt das aus einem gewissen Grund in Polen oder ist es eigentlich eher so wie, ich hätte es gerne in Spanien spielen lassen, aber dann wäre ich geköpft worden?
Das habe ich auch nicht rausgefunden, aber ich glaube, das ist tatsächlich so, ne, dass man so
ja,
Sachen
so
immer so leicht versetzt hat. Ich meine, Shakespeare lässt ja auch Stücke in Dänemark spielen oder sowas, ne? Diese, man durfte sich ja mit seinen jeweiligen Herrschern jetzt auch nicht, man durfte die auch nicht zu sehr eins zu eins machen, ne? Es gibt aber noch einen anderen Strang. Ich habe ja gesagt, diese spanische Form hat so zwei Stränge. Es gibt nämlich auch noch, es geht auch noch um die Frage der Ehre. Und da gibt's Rosaura. Rosaura taucht auch im Stück auf und die ist die Tochter von Clotaldo, also dem Lehrer, der da in diesem Kerkerverlies immer ist. Und Rosaura wurde von dem Cousin von Segismundo entehrt, weil er mit ihr was hatte, aber gleichzeitig, und da sage ich jetzt auch, was hatte, also moderne Sprache, in unserer Sprache, genau, und dann aber weggegangen ist und sie sitzen hat lassen. Und das ist natürlich schlecht für die Ehre. Und jetzt will sie ihre Ehre wieder herstellen. Und sie ist dann mit ihrem Diener da unterwegs, mit ihrem eigenen auch, schließt sich dann Segismundo an, als der dann am Ende rauskommt, um diese, ja, um gegen seinen Vater zu kämpfen, weil sie hofft, dass Segismundo die Ehre wiederherstellt. Und Segismundo stellt am Ende auch ihre Ehre wieder her.
Das
und
klingt
zwar,
so lustig, jetzt, als ob sich da um so eine Zimmerpflanze handelt, genau. Die wieder aufgepäppelt wird.
Auf diesen Aspekt würde ich gerne noch eingehen. Ja. Aber er stellt sie so wieder her, dass er seinen Cousin einfach mit Rosaura verheiratet. Und dadurch ist dann alles wieder gut.
Ah, er sagt quasi, komm mal schön zurück, Freundchen. Du hast dir
genau,
Versprechungen
du hast
gemacht,
dir, genau,
jetzt haltet
du bist
die
jetzt,
ein.
Und jetzt, genau, ja. Und dann ist die Ehre wiederhergestellt. Alles ist super. Mhm. Und das ist sozusagen der zweite Strang und auch die zweite Art, wie hier im Lehrstück was erklärt wird. Nämlich, wenn die Ehre beschmutzt ist, dann muss man es wieder richtig gerade rücken und dann kann man die Ehre eben wiederherstellen. Mhm. Also es wird so sehr lustig erzählt und irgendwie sehr spaßig, aber es hat natürlich so ein sehr, also es reiht sich ein in eine Geschichte eigentlich von einer sehr, sehr großen Gewalt, weil ich habe das letzte Mal ist mir das begegnet in einer Doku über Sizilien, die spielt noch in den 60er Jahren oder sowas, also die hat Pasolini gemacht, ich glaube, war so in den 60ern, müsste man mal genauer gucken, und da hat er einfach Leute in Italien zu ihrem Sexualleben interviewt und zu ihrem Liebesleben, und in Sizilien war das noch ganz oft krass so, dass halt gesagt wurde, wenn du vergewaltigt wurdest als Frau oder so, dann kannst du deine Ehre nur wiederherstellen, wenn du diesen Mann heiratest oder der dich. Und da war ganz oft auch die Reaktion, wenn eine Frau vergewaltigt wurde, dass die Familie quasi den Vergewaltiger aufgesucht hat und gesagt hast, so, und jetzt hast du die Verantwortung, wenn die das rausgefunden haben, wer das war, die zu heiraten, um sie zu um die Ehre wiederherzustellen.
Das ist so krass.
Also
ja.
Dieser Gedanke, der ist halt, steckt halt auch in diesem Stück und ist halt ein Gedanke, der sich extrem lange gehalten hat und in manchen Gesellschaften immer noch hält. Und der dann natürlich, wenn man den so im Hinterkopf hat, diese ganze, sag ich mal, was hier so lustig erzählt wird, dem eine ganz andere Note irgendwie nochmal verleiht, weißt du, was ich meine? Lynn, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht einen kleinen Teil vorlesen kannst.
Ich kann es gerne versuchen.
Ja, sehr gerne, weil einfach damit wir mal den Ton hören und auch so ein bisschen hören, dass in dieser Handlung halt die ganze Zeit so Reflexionen stattfinden über Leben und Traum und was jetzt was ist.
Ja.
Und hier haben wir Segismundo, der da auch ein bisschen drüber nachdenkt. Einfach die Seite und dann noch das bisschen von
ja,
der zweiten.
Ja, okay, dann hören wir doch mal rein. Ich bin gespannt. Segismundo. Das ist wahr. Wir wollen also angehen gegen diese wilde Veranlagung, diesen Hang zum Wüten. Für den Fall, dass wir noch einmal träumen. Ja, das wollen wir tun. Sind wir doch in einer so sonderbaren Welt, dass Leben träumen bedeutet. Und die Erfahrung lehrt mich, dass ein Mensch, der lebt, träumt, bis er ist, bis er erwacht. Es träumt der König, er sei König. Und er lebt mit dieser Täuschung, wo er befiehlt, herrscht und regiert. Und die Ehre, die man ihm entbietet, als etwas Geliehenes, die schreibt in den Wind und verwandelt zur Asche der Tod. O schlimmes Schicksal, wer mag wohl noch regieren, wenn er sieht, dass er erwachen muss im Traum des Todes? Es träumt der Reiche in seinem Reichtum, der ihm nur noch mehr Sorgen bereitet. Es träumt der Arme, er würde unter Elend und Armut leiden. Es träumt, wer glaubt, Erfolg zu haben. Es träumt, wer ehrgeizig nach oben strebt. Es träumt, wer auf Unflat und Angriff setzt. Mit einem Wort: In der Welt träumen alle nur, was sie sind, doch keiner will es einsehen. Ich träume, dass ich hier bin, von diesen Fesseln gehemmt. Und ich träumte, ich hätte mich in einem anderen, angenehmeren Zustand gesehen. Was ist das Leben? Ein tobender Wahn. Was ist das Leben? Eine Gaukelei, ein Schattenspiel, ein Vortäuschen. Und das größte Glück ist gering, denn alles Leben ist Traum. Und die Träume, sie sind Träume.
Genau, also so ist das geschrieben in Versform und ich würde sagen, das lässt sich sehr, sehr gut lesen. Ich musste da jetzt auch gerade, als du von Don Quixote erzählt hast, wieder dran denken, dass es oft so ist, dass man sich von Weltliteratur bitte nicht, vor allem wenn man sie in einer guten Übersetzung liest, also abschrecken lassen sollte, weil oft ist auch was zu Weltliteratur geworden, weil es einfach sehr gut erzählt ist und weil es Spaß also macht, diesen
oft.
Figuren zu. Ja, aber du weißt, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst. Also, wir sind uns da ja auch einig. Manches wird zu Unrecht komplett gehypt. Wird so,
ja, aber auch so, ich meine auch so diesen Aspekt, dass man manchmal so Angst hat, Sachen aufzuschlagen, wenn man denkt, oh Gott, das ist doch so hohe Literatur und dann so ein Klassiker und von vor 200 Jahren und weißt du, das werde ich doch, ich kann doch nicht, Dostojewski ist zu schwierig und so, aber es ist eben die Sachen, die sich so wirklich gehalten haben und auf die immer wieder zurück, die sind, auch wenn es da, was weiß ich, wie viel Sekundärliteratur dazu gibt, oft bräuchte man die gar nicht und man könnte es trotzdem verstehen, um was es, also man kann das trotzdem lesen, man kann Don Quixote lesen und man wird vielleicht nicht, also nicht alles so verstehen, wie du es jetzt so rausgearbeitet hast, aber man wird immer noch eine Figur haben, die irgendwie ein bisschen schräg ist und durch diese Gegend läuft. Und
voll,
es macht
man
Spaß
wird
zu lesen.
Man wird Spaß haben irgendwie beim Lesen. Ich finde jetzt auch hier bei diesem Buch, was du mitgebracht hast, dieses Sinnbild kann man ja auch ganz anders noch mit Leben füllen, weil es gibt ja wirklich dieses Phänomen, dass Menschen manchmal denken, was ist denn eigentlich, wenn das jetzt tatsächlich gar nicht mein richtiges Leben ist, was ich hier führe, sondern ich bin eigentlich adoptiert.
Genau,
das und ist so. Und es kommt so raus und ich habe ein ganz anderes Leben. Also es sind ja auch so
auch
Sachen,
so
mit denen man sich identifizieren kann.
Oder auch diese grundsätzliche Vertauschung, ne? Das gibt es ja auch immer wieder, diesen Gedanken, was ist, wenn meine Träume real sind und mein eigentliches Leben, aber der Schlaf und so weiter. Ja, total. Was ich aber trotzdem sagen muss an der Stelle, und wir beschäftigen uns ja immer wieder auch mit klassischeren Sachen oder so. Bei dem Stück muss ich jetzt wirklich auch sagen, man merkt aber trotzdem, dass das unserer Zeit nicht mehr so viel zu sagen hat. Ich finde, es gibt Literatur, die ist als Steinbruch für modernere Literatur, für Literatur, die sich darauf bezieht und daraus erwachsen ist, wichtig. Und wenn man das liest, merkt man das auch. Und man kann es auch gut lesen und man merkt irgendwie auch, was da drin steckt. Und trotzdem muss ich sagen, ist das dann jetzt hier so einen Fall, wo ich sagen würde, ja, aber am Ende ist es einfach eine nette Geschichte, weißt du? Und die ganzen Gedanken, die da drin sind, wurden dann in den Jahrhunderten danach auf wesentlich erschütterndere Weise nochmal umgesetzt.
Ja.
Also, und das ist einfach beim Blick in die Geschichte, finde ich, aber auch sehr unterschiedlich. Es kann auch was sein, was total alt ist und einen immer noch berührt und wo man immer noch das Gefühl hat, mein Gott, ist das aktuell. Und dann gibt es Dinge, die sind vielleicht thematisch gut, die sind auch von der Form her gut und so, aber trotzdem sagt man, okay, aber das ist jetzt, würde jetzt heute nicht mehr so viel Interessantes mit sich bringen.
Ja, mein Gedicht der Woche, Josef, das ich zum Abschluss mitgebracht habe, schlägt eigentlich so ein bisschen den Bogen an den Anfang zurück. Wir hatten ja gesprochen über C.S. Noteboom, der übrigens auch in der Mancha unterwegs war, also dem Landstrich, wo Don Quixote angesiedelt ist. Große Empfehlung, wie er da unterwegs ist auf den Spuren dieses Menschen, den es nie gegeben hat. Das ist wirklich unglaublich spannend. Aber ich will vor allem auf den Aspekt der Stille und der Klöster hinaus, den wir am Anfang besprochen haben. Und deswegen lese ich das Gedicht auf eine sehr ärmliche und dunkle Kirche, nur von einer Lampe aus Lehm erhellt, von Francisco de Quevedo. Von dem Band Aus dem Turm. Das habe ich hier in einer sehr schönen zweisprachigen Ausgabe. Und wenn ihr euch oder wenn du dich erinnerst an das Gedicht von der letzten Woche, von der vorletzten Woche mittlerweile, was gelesen wurde von Vicente. Dieses Buch habe ich von ihm unter anderem zu Weihnachten 2014 bekommen. Also das habe ich jetzt auch schon richtig lang. Und jetzt habe ich die Chance, mal laut daraus vorzulesen. Und es geht so. Ein reines, schlecht genährtes Licht, so ungestillt, so scheu. Nur zitternd lassen seine Flammen und schattenhaft die frommen Schauer ahnen, mit denen andachtsvolle Nacht den Raum erfüllt. Brennt hier vor dir, der du einst aus dem Nichts entzündet hast, den Glanz der Morgenröte? Den Arm und Gott zugleich in Stall und Höhle die Hirtenandacht freut, wohlfeil und schlicht. Was fromme Seelen, nicht was Wucherer baten, lohnst du, Gerechter, mit Metallen. Zu kurz ist gegen dich des Geldes Atem. Lass von der Armut ausgehen, reichen Segen und heiteres Licht auf Gottes Strenge fallen. An deiner Liebe zeigt sich dein Vermögen.
Ich bin froh, dass wir die Gedichte der Woche jetzt auch dabei haben.
Du kannst ja trotzdem mal wieder einen Filmtipp geben, wenn ich nicht weiß, was ich abends
wenn wir mal
bei
nichts
Netflix
zu erzählen
gucken
haben,
soll.
Wenn wir mal so richtig fertig hier sitzen und einfach gar nichts gelesen haben, denn dann werde ich einfach die ganze Zeit von Filmen erzählen.
Sehr gut.
Ne? So.
Das klingt gut. Ich würde sagen, wir treffen uns nächste Woche wieder für eine neue Folge, in der es ein bisschen dann schon Richtung Moderne geht. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Ja, tolle, tolle Schriftsteller. Vor
ja.
allem. Ja. Okay, dann bis dann, Lynn.
Bis nächste Woche.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.